It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.
Through song?
Yeah.
Ich brauche jetzt schon wieder meine Mütze und Schal, weil es war echt kalt auf dem Fahrrad.
Richtig schlimm.
Richtig schlimm. Naja, Sebastian.
Aber wir haben es ja ganz kuschelig hier.
Long time no see. Da jetzt irgendwie eine kleine Pause eingelegt, die länger war als die übliche Sommerpause, würde ich sagen.
Vor allem, wenn nicht Sommer ist, so. Also die Sommerpause
also
hat mehr
nicht, schon. Nicht mehr. Ja. Das hatte aber einen sehr, sehr großen Grund. Also es war nicht, weil wir faul waren und das irgendwie vergessen haben zu übersehen.
Natürlich nicht.
Sondern Lea Michele ist jetzt Funny Girl am Broadway. Das mussten wir erstmal verdauen.
Mhm.
Das war ein großer Punkt. Nee, und mein Umzug. Ich bin ja in den hohen Norden gezogen und deshalb war das mit sehr viel Stress behaftet.
In den richtig hohen Norden.
In den richtig hohen Norden.
Und ich sitze hier im relativ tiefen Süden.
Deswegen haben wir heute auch mal wieder eine Skype-Folge. Mhm. Also wir sind nicht im gleichen Raum. Plus, mein Aufnahmegerät ist einfach 5 Minuten, bevor wir ausgemacht haben, dass wir uns treffen, hat den Geist aufgegeben.
Sich geweigert zu arbeiten,
wollte meine SD-Karte nicht anerkennen. Also und somit...
Sagen wir, aber wir stecken unter einer Decke.
Wir stecken unter einer Decke,
und
literally.
Die Audioqualität ist vielleicht schlechter als sonst, aber dafür sind wir super motiviert und belastbar offensichtlich.
Deswegen entschuldigen wir uns jetzt schon für eine mögliche schlechte Audioqualität.
Genau.
Aber wir nehmen alles auf uns. Wir sind hier unter Decken. Es ist bei mir jetzt schon warm.
Bei mir erst, ja.
Und ich habe aus so kleinen Kisten ein Podest gebaut, wo mein Handy drauf positioniert ist, damit es näher am Mund ist.
Geschickte Überleitung. Erzähl mir, was in den Kisten drin ist.
Da ist ja nichts drin. Das sollten Premierengeschenke werden.
Achso.
Oh, das spoilert jetzt voll. Oh no, wir haben ja erst Premiere. Das sind keine Premierengeschenke.
Hey, warte, aber die Folge kommt doch nach der Premiere raus, oder?
Nee, die Folge kommt am Samstag raus und wir haben am 3.10. Premiere.
Oh.
Whoopsie Daisy.
Yay. Naja.
Das ist ja eigentlich auch so die Überleitung gewesen, die ich für diese Folge in der Einleitung haben wollte. Denn ich bin ja unfassbar traurig, weil aufgrund von mehreren Corona-Fällen unsere Premiere vorgestern ins Wasser gefallen ist. Beziehungsweise in die Corona... In die Viren getunkt wurde und unsere Wojcik-Premiere leider nicht stattfinden konnte.
Du musst mir ein bisschen Einsicht geben, die Leute wissen ja nichts. Im hohen Norden, Wojcik.
Ja, genau. Also ich bin Regieassistentin am Theater Lübeck und wir haben sehr viel Arbeit in unsere Wojcik-Inszenierung gesteckt und hätten am 16.09. Premiere gehabt. Das ist aber leider ausgefallen, weil unter anderem auch unser Hauptdarsteller leider an Corona erkrankt ist. Und das war tatsächlich echt sehr deprimierend, weil man, ich finde auch im Sommer wieder Corona gar nicht auf dem Schirm hatte, so wirklich. Und jetzt knallt es doch wieder so rein. Ja, wirklich. Und so ein bisschen betrübt auch meine Stimmung für die zukünftigen Premieren, weil ich mir denke, das wird halt jetzt erst der Anfang sein. Wir starten in den Herbst, in den Winter und da haben ja auch alle Virologinnen schon wieder gewarnt, dass es was auf uns zukommt. Und ich war schon echt sehr traurig. Hab aber dann tatsächlich noch mal viel über Wojcik und auch das Stück nachgedacht. Und wir hätten ja die Musical-Version davon gespielt. Also es ist, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, dass das als, ich glaube, das ist nicht von Tom Waits und Robert Wilson, beziehungsweise dem Autor, als Musical betitelt wird. Ich habe auch noch mal nachgelesen, dass sowohl Alice als auch Wojcik als Theater Plays gelten.
Mhm.
Aber das, ja. Beziehungsweise, also worüber es heute eigentlich gehen sollte, weil ich glaube, wir haben jetzt noch gar nicht erklärt, was das Ganze überhaupt zu tun hat. Und zwar habe ich dann schon mal auch in meiner Studienzeit mich mit Robert Wilson, dem Regisseur, auseinandergesetzt und der hat in Zusammenarbeit mit dem Musiker Tom Waits eben drei Stücke entwickelt, die durchaus Musical-Züge haben und auch in den Musical-Repertoires, vor allem eben Black Rider als Musical schon bezeichnet werden kann. Und somit wollten wir uns in der heutigen Folge mit Robert Wilson beziehungsweise seine Zusammenarbeit mit Tom Waits näher angucken und inwieweit das denn, sagen wir mal, dem Musical-Genre entsprechen. Beziehungsweise finde ich, oder ist mir auch aufgefallen, dass wir in den letzten Folgen sehr viel gerantet haben.
Ja, etwas.
Grundsätzlich. Und ich mir gedacht habe, es wäre auch mal schön, wenn wir mal wieder ein bisschen positiver über dieses Genre sprechen.
Naja,
oder über,
wir haben ja noch nicht angefangen.
Über Musicals sprechen, die uns vielleicht ein bisschen mehr begeistern oder wo wir sagen können, ja, das ist vielleicht eine Richtung, die wir eher unterstützen, als jetzt wieder auf das deutsche Hamilton zu schießen.
Was vielleicht ganz deswegen, toll wird, wir wissen es nicht.
Eben, ist ja, steht ja jetzt noch komplett offen.
Mhm.
Jetzt wollte ich dich mal fragen, hattest du schon Berührungspunkte mit Tom Waits und beziehungsweise Black Rider, Alice oder Wojtek, das Musical?
Mit Tom Waits ja, mit den Stücken nur sekundär, also nur davon gehört. Es gibt auch vom Wojtek explizit gibt's nicht wahnsinnig viel Material. Beziehungsweise ist es schwer zum Finden, weil das Ding heißt ja eigentlich nicht Wojtek. Ne? Sie haben es ja ursprünglich unter welchem Namen rausgebracht?
The Blood Money.
Genau,
das also ja auch von Tom Waits teilweise auch gesungen wird, ne? Also das da gibt's ja Aufnahmen. Das finde ich auch ganz wild.
Ja, das glaube ich, ja. Also vielleicht, wie du jetzt Black Rider gesagt hast, da bin ich, glaube ich, also das läuft für mich noch eher unter der Kategorie Musical. Gerade auch, weil es hier, also weil die Vorlage ja die Oper mehr oder weniger ist, der Freischütz ist, oder? Kann man so sagen? Oder ist nur die Sage?
Ja. Nein, ist es wirklich, ja auch.
Aber schon auch die Oper.
Ich würde sagen, beides fließt.
Ja,
beides fließt mit ein. Ich habe mich auch noch nicht so viel mit Wilson auseinandergesetzt. Eher eben dadurch, dass ich mal seine Regietechnik analysieren musste. Er durfte im Studium. Und was ich tatsächlich total interessant fand, ist, dass er nicht nur Regisseur ist. Also er hat ja auch Architektur studiert.
Mhm,
er ist auch Maler, Zeichner, Designer, ist auch häufig sein eigener Bühnenbildner, was ich auch immer sehr spannend finde, wenn das der Regisseur oder die Regisseurin macht. Und was ich bei ihm auch besonders beeindruckend finde, ist, dass er sehr viel mit dem Licht arbeitet. Also das habe ich auch schon mal in einem Interview mitbekommen, dass das Licht für ihn ein zentrales Element ist. Und für ihn ist das Licht wie ein Schauspieler. Also er richtet immer zuerst das Licht ein.
Ja.
Für all diejenigen, die in der Theaterbranche noch nicht so oder nicht wissen, wie das in den Produktionen abläuft. Normalerweise kommen die Lichtproben ja echt wirklich erst ganz am Ende, wenn die Bühnenproben stattfinden. Und Wilson macht das komplett gegenteilig.
Ja.
Also er richtet zuerst das Licht ein und dann wird geprobt dem Licht.
Ich finde, der Ansatz ist sehr gut, weil das Licht ist ja wirklich das, was dann überhaupt, also das Licht ist ja wirklich quasi das Wesentliche, was dann überhaupt in die Lage versetzt, als Zuschauer irgendwas visuell mitzumachen.
Total, und das hat er auch gesagt. Also er, so quasi das Licht hilft uns zu hören und zu sehen und besser zu sehen und zu hören. Und er hat auch gesagt, also er ist so ein großer Feind des Worttheaters.
Okay.
Also er arbeitet sehr viel mit Pantomime. Und er
mit
hasst.
Mit Laien auch, oder?
Ja, und er hasst auch Naturalismus.
Okay.
Also er sagt, für ihn auf der Bühne eben natürlich zu sein, das ist nur künstlich. Das finde ich auch einen sehr interessanten Ansatz irgendwie. Und was er auch zum deutschen Theater gesagt hat, was ich auch ebenfalls interessant fand, war, dass er meinte, deutsches Theater startet immer mit einer Ursache. Und man tut etwas, weil es einen Grund dafür gibt. Und er hat gesagt, für ihn braucht es keine Gründe, um irgendwas zu tun. Er startet meistens mit einer Empfindung, mit einem Gefühl. Und dass seine Arbeit dann auch eben sehr spontan entsteht, dass es eben für ihn Choreografie und Bewegung wahnsinnig wichtige Elemente sind, um zu inszenieren.
Cool, ja.
Und das ist ja auch eine sehr interessante Mischung, um das irgendwie aufs Musical abzuwälzen. Und was bei ihm eben auch, was man vor allem auch in den Inszenierungen von Alice Wojtek und Black Rider findet, sind eben diese Schattenspiele. Also eben diese Lichtsachen, die ich schon gesagt habe. Und Was da auch mit reinfließt, ist, dass er sich sehr viel mit Gehörlosen in seiner ganzen Karriere auseinandergesetzt hat. Er hat ja auch einen gehörlosen Jungen adoptiert.
Okay.
Und deshalb findet man in seinen Stücken eben auch so viel Pantomime, weil es quasi auch ein Theater für Gehörlose sein soll. Okay. Also du sollst auch als Mensch oder als tauber Mensch quasi oder taubstummer Mensch die Inszenierungen zumindest zu verstehen oder trotzdem erfahren zu können. Und somit gehört Robert Wilson auch zu den bedeutendsten Regisseuren des internationalen Gegenwartstheaters. Also er ist schon eine extrem große Nummer. Und lustigerweise hat er eben auch tatsächlich sehr viel im deutschen Theater auch mitgewirkt. Mhm. Also er hat ja auch mit Heiner Müller viel zusammengearbeitet. Ja. Und The Black Rider und auch Alice hatten ihre Uraufführung am Thalia-Theater in Hamburg.
Mhm. Es ist somit, ja, sehr interessant, dass alle Stoffe, die Waits und Wilson zusammen gemacht haben, mit der Ausnahme von Alice, vielleicht ja tief europäischen Ursprungs sind. Obwohl ja beide Amerikaner
total
sind, oder?
Ja. Plus, es gibt ja auch immer deutschen Text, also der Sprechtext, außer Alice ist auf Dänisch, aber Wojciech wurde in Kopenhagen uraufgeführt.
Okay. Sowas, aber ich finde, Alice ist schon ein bisschen das Unbekanntere von den drei, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Bekannteste ist mit Abstand The Black Rider.
Ja.
Und ich glaube, Wojciech ist auch tatsächlich gar nicht so bekannt.
Ja, ich glaube, dass Wojciech nicht so eine gute Lücke füllt wie Black Rider, weil beim Wojciech bist immer so, da gibt es schon die Schauspielversion, die du ja machen kannst, wie du willst, weil es ja ein fragmentarisches Buch ist. Du hast die Opernversion von Berg ja schon. Und dann nur mal eine Musiktheaterversion davon zu haben, passt wahrscheinlich viel Häuser einfach nicht so in Spielplan rein, weil die Auswahl schon da ist, wenn man den Wojciech spielen will.
Genau. So, das waren jetzt so die wichtigsten Punkte zu Wilson, die ich irgendwie interessant fand und die dann auch tatsächlich wichtig sind für seine Inszenierungen. Wie ist das denn mit Tom Waits,
Sebastian? Also ich finde, auf den ersten Blick ist Tom Waits immer so ein relativ 0815er Blues-Folk-Sänger irgendwie. Also es gibt ganz viel, es ist ein bisschen vergleichbar wie mit Dylan. Es gibt ganz viel seiner Lieder, die man irgendwie kennt, aber nicht weiß, dass sie von ihm sind. Meistens ist Rod Stewart daran schuld, weil es der meistens gecovert hat. Das ist zum Beispiel bei Midnight Train, Downtown Train heißt es, bei Downtown Train und bei Waltzing Matilda sind zwar ganz klassische Songs, die man von Rod Stewart kennt, aber eigentlich von Tom Waits sind. Genau, also er hat ein paar so Evergreens abgeliefert, die ja erschreckend irgendwie zumutbar sind und gut verdaulich sind. Wenn man sich nämlich ihn im Gegensatz dazu anschaut, Tom Waits ist eigentlich durch und durch eine Kunstfigur. Also ich finde, du kannst keinen Punkt seiner Vita wirklich so ganz mit hundertprozentiger Ernstlichkeit anschauen, weil man nie genau weiß, ob das nicht doch nur so eine Story ist, die er mal im Suff erzählt hat. Also es gibt ja diese ganzen glorreichen Geschichten, dass er irgendwie mal Türsteher in der Pizzeria war oder so und die Gespräche, die er da gehört hat, hat er dann zu seinen ersten Songs gemacht und so, was du schon ein bisschen denkst, so ja, nee, komm. Und seine Talkshow-Auftritte sind auch legendär, wo er irgendwie rettet die Gluten oder irgendwie sowas. Also so ganz zwielichtige Auftritte oder irgendwie, vielleicht stammt ja auch das berühmte Zitat von ihm, das man gerade so fast auf der Zunge liegt. Irgendwie, wer keine Drogen, wer ist das? Wer die Realität annimmt, ist zu schwach für Drogen oder irgendwie sowas.
Okay.
Ich finde Noah eine schwierigere Figur als Dylan tatsächlich. Dylan kann man manchmal nur so ein bisschen greifen. Tom Waits eigentlich gar nicht. Der hat ja auch wirklich so fast eine clowneske Ästhetik geschaffen. Also er geht ja immer so ganz krumm auf der Bühne und macht so richtige Shows aus die Konzerte. Und genau, und im Gegensatz dazu sind ein paar Songs, die wirklich total in den Mainstream eingegangen sind, überraschenderweise. Interessant ist auch, dass Tom Waits immer dann Alben rausgebracht hat mit den Songs, ne? Also das ist bei Black Rider so und beim Wojciech ja genauso.
Ja.
Oder bei Blood Money, Entschuldigung. Den Titel haben sie geändert, weil sie davon ausgingen, dass die Amis mit Wojciech nichts anfangen können, oder? So war das doch.
Ah, ja, wahrscheinlich.
Ja. Amis wird immer nichts zugetraut. Genau. Aber finde ich einen sehr interessanten Move für so jemanden wie Tom Waits, dass er quasi nach Europa geht und dort Theater mitschafft.
Eigentlich ja, ganz lustig. Auf jeden Fall. Vor allem auch in Deutschland. Also ich habe auch immer wieder gelesen, dass die beiden oder vor allem auch Wilson neue Impulse in das deutsche Theaterleben reingebracht haben. Ja. Und das finde ich irgendwie super spannend, so dass.
Aber irgendwie
eben, das vor allem auch in den.
Aber es hat sich nicht so durchgesetzt, wie man erwarten könnte, oder? Also so diese Heiner-Müller-Linie ist ja mit der Wiedervereinigung so ein bisschen gekappt worden. Und da kann man ja jetzt meinen, dass zumindest Wilson so als Post-DDR-deutscher Dramatiker irgendwie noch im Raum steht kann. Aber das hat sich jetzt nicht so flächendeckend durchgesetzt, dieses Theater. Oder? Oder kriegt man es noch nicht mit?
Findest du? Also ich finde schon, dass mich ab und zu Inszenierungen schon daran erinnern, wenn ich jetzt zum Beispiel so an Tom Lutz denke. Also einfach dieses maschinenartige, viel pantomimisch arbeitende Theater. Habe ich tatsächlich jetzt schon einige Inszenierungen gesehen, die sich davon inspirieren.
War interessant, das mir noch zum Forschen, weil es also wäre ja wirklich, also kann ja dominierender Stil sein. So.
Auf jeden Fall ist die Frage, beziehungsweise jetzt hat man da zwei, würde ich sagen, schon sehr eigenwillige Typen, die zusammen ein Stück auf die Bühne bringen, was tatsächlich Züge eines Musicals hat. Ich würde sagen, wir fangen mit The Black Rider, The Casting of the Magic Bullets an. Mhm. Weil das tatsächlich ja auch das erste, in Anführungszeichen, Musical ist, was mit den beiden zusammen rausgekommen ist, und zwar 1990. Ich denke nicht, dass wir jetzt nochmal auf die Handlung so stark eingehen müssen, weil die tatsächlich wirklich nicht wichtig ist.
Und der Freischütz könnte auch aus der Schule bekannt sein.
Das, was mich so daran fasziniert hat und alle diejenigen, die sich jetzt für diese Inszenierung interessieren, es gibt tatsächlich eine Aufnahme davon auf YouTube, die man sich angucken kann. Die Qualität ist leider nicht die beste, aber dafür kriegt man mal so einen Eindruck davon, wie das aussieht. Und genau in dieser Inszenierung findet man eben wahnsinnig viel Pantomime, was eben wieder auf dieses Gehörlosentheater anspielt. Mhm. Was ich sehr lustig finde, ist, dass das eben englische Songtexte sind und die Sprechtexte sind auf Deutsch.
Ja.
Zwischendurch gibt es auch sehr viel lustige denglische Momente tatsächlich. Also wirklich extra schlechtes Englisch, schlechtes gesprochenes Englisch.
Okay.
Sehr viel Schattenspiele, was die Bühne auch zulässt oder das Licht auch zulässt. Die Bühne stammt auch wieder von Robert Wilson. Alles sehr minimalistisch, also ganz und gar nicht naturalistisch. Und man findet in der Choreografie sehr viel maschinenartige Bewegungen. Mhm. Das, was ja auch Wilson so ausmacht. Ich weiß nicht, wie du die Musik beschreiben würdest in Black Rider. Für mich hat es schon sehr viel Vaudeville auch, also eben sehr viel, vor allem dieser Eröffnungssong, hat irgendwie auch schon wieder so zirkushaftige Züge, findest du nicht?
Also für mich ist das ganze Unterfangen Black Rider, wie ich das als erstes gehört habe, war das für mich so der nahtlose Anschluss an Kurt Weill eigentlich. Oder an eine gewisse frühe Phase in Weills Schaffen, also quasi diese, es schließt an so eine Hochzeit des Berliner Musiktheaters an, finde ich.
Ja.
Und das ist sehr reizvoll und so, und das überzeichnet es aber ein bisschen. Also wie du sagst, das geht schon wirklich fast in Vaudeville teilweise rein und auch in eine gewisse Kakophonie fast. Also es ist jetzt schon manchmal ein bisschen bewusst unschön gemacht, oder? Kann man das so sagen? Also schon überindustrialisiert, wie es bei Sweeney manchmal ist, aber nur krasser.
Ja,
absolut. Oder flächendeckender.
Also es ist für mich auf jeden Fall ein Musical, eben nicht wegen der Musik an sich, sondern weil diese Komponenten miteinander verbunden werden, die wir schon so oft gesagt haben, also Tanz, Musik und Schauspiel. Tanz jetzt nicht wirklich in sehr tänzerischen Choreografien, aber es ist definitiv choreografiert, eben durch die Bewegungen.
Ja, und daran müssen wir die Definition nicht fix machen. Ne? Wir haben ja genug Musicals, die fast ohne Tanz auskommen.
Und die Figuren, die dort handeln oder äußern sich in Form eines Songs. Also diese Songs sind eben auch Teil der Handlung. Und was ich lustigerweise auch in den Kritiken gelesen habe, war sowas wie, Zitat, was wurde da geboren? Ein Musical? Dann besteht vielleicht doch noch die Hoffnung für die künstlerische Zukunft dieses von Entertainment-Spekulanten zugrunde gerichteten Genres. Und diese Hoffnung kommt vom Sprechtheater, war eine Kritik.
Ja,
und eine andere sagt, Zitat, The Black Rider ist ein Musical, kein Zweifel. Aber ist es, wie es ja der hochgesteckte Anspruch der Verantwortlichen war, das Übermusical geworden? Nein, Punkt.
Also ich finde, da muss man sowieso ein bisschen vorsichtig rangehen, weil die Schauspielkritik Musical inzwischen auch als so ein Wort entdeckt hat, das sie gern um sich schmeißen.
Ja.
Ohne so ganz zu wissen, was es bedeuten soll. Also ich glaube, es gab auch schon reine Sprechstücke, die als Musical benannt wurden, einfach wegen ihrer Opulenz oder so. Also ja, gut, ich glaube, das ist unter unserer Würde, da jetzt dagegen anzuargumentieren, ob das Musical von Entertainment zerfressen ist oder nicht.
Aber ich finde, es bricht ja eben genau das. Also ich finde, es bricht total diese Erwartungshaltung, die man haben könnte, wenn man liest, okay, The Black Rider ist jetzt die Musical-Version des Freischütz.
Mhm, ja.
Könnte man ja als Publikum denken, oh ja, wenn ich mir jetzt die Oper nicht antun möchte, dann gehe ich doch in die Musical-Version davon. Und dann kommt sowas Minimalistisches, also es entfremdet ja auch total durch durch diese Bühne und auch durch die Musik.
Durch die Bildhaftigkeit,
Durch diese Bildhaftigkeit, durch das Licht und gibt diesem Genre, also finde ich, einen total neuen Anstoß.
Mhm. Was mich interessieren wird, jetzt ein bisschen mehr aus der Sprechtheaterperspektive, diese Seite zumindest für Wilsons Theater ist ja sehr poetisch, oder? Kann man das so sagen?
Inwiefern poetisch?
Im Sinne von, dass er irgendwie sehr auf Bilder geht und nicht auf Aussagen?
Ja.
Findest du das nicht aus einer gewissen Sprechtheatersicht ein Rückschritt? Also ich frage so provokant, weil ich denke mal, normalerweise würde man erwarten, dass so ein Theater, was so mit Bildern agiert, mit Stimmungen agiert, dass das eigentlich zerrissen werden müsste von den Sprechtheatermenschen, die ja eigentlich immer, wie Wilson eben sagt, zuerst die Ursache, zuerst die Aussage wollen und dann das Stück außenrum bauen.
Könnte
man ihm nicht vorwerfen, kitschig zu sein?
Kitschig, meinst
du? Ja, so Splatter-Kitsch, so wie so Low-Budget-Horror oder so.
Ja, also Low-Budget-Horror würde ich tatsächlich, Low-Budget, aber Horror würde ich tatsächlich unterschreiben, weil ich weiß nicht, ob du schon mal Bilder davon gesehen hast, aber allein wie die Darstellenden geschminkt sind, ist das ja alles wirklich 100% Entfremdung und sehr auch in dieser Clown-Ästhetik tatsächlich drin, also alle sehr weiß geschminkt. Tatsächlich auch die Münder sind ein schwarzer Balken, dass eben Emotionen sehr schwierig zu erkennen ist.
Ja, ja.
Fast
wie das Gegenteil von griechischen Masken.
Ja, genau. Also ich finde es tatsächlich eine sehr, sehr interessante Musical-Form. Also für mich ist das kein Sprechtheater, tatsächlich.
Aber ich finde, es steht schon in der Tradition von Sprechtheater, oder?
Also ja, eher. Also es knüpft, wie du schon gesagt hast, ich finde, es knüpft auch eher so an diese, an das Brechte, Kurt Weilische, diese Art von
Musiktheater.
Könnte man ja auch wieder streiten, was ist denn die Drei-Groschen-Oper? So, ich glaube, dass sich The Black Rider tatsächlich da einreiht, aber ich habe es eben auch schon mal live auf der Bühne gesehen. Und da wurde es auch wieder als Musical bezeichnet.
Ja, weil es halt das einfach, also man, die Bezeichnung wird ja halt immer verwendet, wenn man nicht weiß, was es ist und Musik ist drin.
Ja.
So, aber also darauf wollte ja irgendwie raus. Ich finde, es ist bewundernswert, dass es so funktioniert hat, wenn man sich so in die Nesseln setzt mit einer Ästhetik, die eigentlich dem Sprechtheater und dem Musical fremd ist.
Das stimmt. Und dadurch, dass du ja auch gefragt hast, ob man das jetzt im Sprechtheater noch findet, es hat natürlich überhaupt keinen Anstoß im Musical gefunden.
Ja, klar, das ist sowieso logisch, ja.
Aber kannst du dir das erklären? Also, weil es dem Musical so fremd ist, meinst du, dass es einfach kein...
Naja, es ist ein Experiment. Also ich würde sagen, was das Musical ja mit ausmacht oder was unterhaltendes Musiktheater mit ausmacht, ist, dass die Inszenierung ja nicht so im Vordergrund steht wie im Sprechtheater.
Das stimmt, ja.
Und das ist auch was, was, glaube ich, nicht, also wenn man das ändern würde, dann würde man quasi dann würde man vielleicht mit den letzten Vorteil, den das Musical in vieler Menschen Augen nur hat, aufgeben. Weil Musical ist ja inzwischen wirklich das, was man früher von der Oper wollte, dass man wirklich Emotionen kriegt. Das gibt es ja, sonst nirgendwo mehr. Aber was natürlich immer schon gab, wie in der Groschenoper, finde ich, fällt da auch sehr rein, ist eben diese Annäherung ans Leichte durch irgendwie ein bisschen ja, Verfremdung oder irgendwo auch Satirik vielleicht.
Ja.
Also durch das, dass man eben das Leichte so übermäßig ernst nimmt und dadurch das Ernste auf einmal nicht mehr ernst nimmt.
Ja, voll. Und es ist ja auch sehr, auch immer so ein bisschen das, was auch in Alice drin steckt. Also ich habe weder Alice, was ja im Jahr 1992 Uraufführung hatte, das habe ich weder gesehen, noch habe ich auf eine gute Aufnahme auf YouTube gibt's gefunden davon. Deswegen
Dokumentation dazu, ja.
Weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe nur ein bisschen darüber gelesen, dass es eben nicht quasi alles im Wunderland thematisch ist,
okay. Sondern
sich eher mit dem Autor, also Lewis Carroll, auseinandersetzt und quasi seiner Besessenheit von dieser jungen Alice Liddell, dem Mädchen, das ihn zu diesem Werk dann inspiriert hat. Und es werden eben eher die Verwirrungen und die Obsession des Autors thematisiert und so diese Gegensätze Traum und Wirklichkeit,
ja. Dass
eben dass er die Figur und die reale Alice nicht mehr unterscheiden kann. Es geht eher in die Richtung.
Also quasi, sie psychologisieren das Ganze sehr.
Genau, okay. Genau. Also sehr viel auch von Verlust und Sehnsucht so.
Mhm.
Und Wahnsinn. Und das fand ich total interessant. Also ich bin gespannt, weil Alice wurde auch schon mal in Lübeck gespielt und das kommt jetzt dann auch wieder.
Mhm.
Deswegen bin ich da tatsächlich super, super gespannt, wie das so ist.
Wirkt ja fast ein bisschen wie so eine Wiederfindung in die 90er Jahre von der Schauerromantik, oder?
Ja.
Also zum Beispiel, wenn du nimmst, wenn du jetzt die, zum Beispiel Hoffmanns Erzählungen von Offenbach, ist ja auch genau das. Das hat die Novellen Hoffmanns als Ausgangspunkt, erzählt dann aber eigentlich vom Autor.
Ja, genau.
Also genau der gleiche Witz eigentlich.
Und Tom Waits hat gesagt, Alice is adult songs for children or children's songs for adults.
Sehr gut, ja.
So, das finde ich auch ganz cool. Und
krass.
Dass die Musik, die Tom Waits für Alice geschrieben hat, eben sehr viel Weiches und Zartes auch hat. Aber es gibt eben auch diese rauen Jazzballaden, die man von ihm kennt. Und auch sehr viel lyrische Melancholie zum Beispiel.
Ja.
So wird es auch beschrieben. Und das ist da auch wieder sehr an die Theatermusik von Kurt Weill erinnert.
Mhm.
Habe ich in der Kritik auch gelesen. So.
Ja, man, im Grunde,
das ist das, was ich zu Alice sagen kann. Ja.
Ja. Im Grunde, also du hast mit dieser Interpretation ins Musical-Reihe natürlich schon recht. Das kann natürlich schon eine große Chance für das Genre sein, weil irgendwo ist es ja auch ein Rückgang zum Anfang. Also Kurt Weill war der erste Komponist, der einen Tony gekriegt hat.
Ja.
Ne? Also quasi diesen mit so einer Stilistik in die 90er Jahre wieder zurück zum G, zu den totalen Anfängen von europäisch, afrikanisch, amerikanisch vermischten Musiktheater quasi, als Gegenentwurf zu den gigantischen Shows, die seit die 80er Jahre in waren, hätte ja echt interessant sein können.
Voll. Das ist nur leider eben hier dieser springende Punkt, zu dem wir ja immer wieder zurückkommen, dass es das Musical hat sich einfach irgendwie nicht so wirklich traut, weil es durch diese oder mit eher mit diesem Druck verbunden ist, vor allem in den Stadttheatern, diese Cash-Cow zu sein. Ne? Also, dass man da eher versucht, das Haus zu füllen. Ich könnte mir tatsächlich auch leider nicht vorstellen, dass, klar, obwohl Black Rider und auch Alice ja ihren Ursprung in Hamburg haben, also in der Musicalstadt Deutschland,
ja.
gehört es natürlich ans Thalia-Theater, so das natürlich verstehe ich, aber es wird nicht eben so einen riesengroßen Kassenschlager, so ein großer Kassenschlager werden, wie es jetzt König der Löwen ist, was jetzt schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren in Hamburg einfach läuft.
Ja, ja gut, aber wenn man genau das unterscheidet, ist ja auch vom gängigen Musical, oder? Dass es eben nicht für, wie soll ich sagen, also dass es eben schon avantgardistisch ist.
Ja, also nicht, und dass dafür eben auch nicht der breiten Masse wahrscheinlich zugeschnitten ist. Das macht natürlich einen Unterschied. Aber es ist ja auch immer mal wieder auf den Spielplänen zu finden. Also ich finde vor allem Black Rider,
ja, aber es ist ja,
man schon häufiger.
Es ist ja genau das. Oder es ist doch eine gute Möglichkeit für Stadttheater Musical zu machen oder Musiktheater zu machen, weil du keine ausgebildeten Sänger brauchst. Du kannst im Grunde Sprechtheater Prinzipien anwenden in der Regie und in allem anderen auch. Ich meine, ich bin über jeden Black Rider an Stadttheatern bin ich froh, solange sie nicht wieder irgendeine Operette verhunzen müssen. Also ist ja wirklich eine sehr gute Nische so. Und die Musik ist jetzt auch nicht so aufwendig, dass du irgendwie 30-köpfiges Orchester brauchst oder so.
Nein, du kannst das tatsächlich mit einer Band durchaus auf die Bühne bringen. Also haben wir das jetzt hier in Lübeck auch gemacht. Wir haben auch kein Orchester, sondern das spielt eine Band.
Ja, aber apropos, jetzt hat man ja, Black Rider hat man, Alice hat man mehr oder weniger, jetzt fällt ja eigentlich nur noch der Wojciech, in den du uns ja Einblicke geben kannst.
Ja, also Wojciech als Musical, beziehungsweise ich bei Wojciech ist ja auch eigentlich ein sehr bekanntes Stück von Büchner, ne? Also dadurch, dass es ein Fragment ist, dadurch, dass es lange Zeit nicht aufgeführt wurde, also es war ja ziemlich lang verboten aufgrund der Thematik des Stückes.
Es ist übrigens eins der gar nicht so zahlreichen Sprechtheaterstücke, das auf den Spielplänen überlebt hat, obwohl es eine erfolgreiche Oper davon gibt.
Ah, okay, auch total interessant. Und Wojciech verhandelt ja auch wahnsinnig viele Themen, die ich sehr interessant finde. Also eben das, was jetzt hier Malte C. Lachmann in seiner Produktion rausgestellt hat, waren die prekären Arbeitsverhältnisse und der Femizid. Also dass Wojciech, dass Marie von ihrem Ehemann bzw. Freund, Partner umgebracht wird. Aber es hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie unterdrückt Wojciech in dieser Gesellschaft auch ist und auch seine Schizophrenie, also diese Stimmen hören und dadurch in den Wahnsinn verfallen.
Ja.
Sind ja alles Themen, die jetzt nicht so, also ich meine, den Wahnsinn verfallen ist jetzt nicht ein alltägliches Thema, was wir immer
begegnen. Jeder kann sich es vorstellen. Oder jeder kennt die Momente, total, wo er sich denkt, wow, jetzt bin ich dem aber nah.
Und auch Tom Waits zum Beispiel hat schon gesagt, dass Wojciech eben von diesem Wahnsinn handelt, von der Obsession, von Kindern und von Mord. Und er meinte, das sind alles Dinge, die uns berühren.
Ja.
So. Und was ich an Wojciech auch richtig gern mag, ist, dass du das eben genauso wie auch The Black Rider so zirkushaftig aufziehen kannst. Also es ist auch in der Musik schon wieder eben dieser Vaudeville-Stil drin. Du brauchst kein naturalistisches Bühnenbild. Das haben wir tatsächlich auch in der Produktion nicht. Es ist, dadurch lässt dieser Interpretationsspielraum eben so viel zu, weil du eben nicht diesen klassischen Wojciech auf die Bühne bringen musst, wie du es im Sprechtheater dir vielleicht vorstellen würdest, wenn du in das Sprechtheaterstück Wojciech gehst.
Wobei das ja auch schon immer, also das hat ja auch kein festes Fundament, das man immer erwartet.
Nee, vor allem jetzt nicht im postdramatischen Theater, aber ich finde die Musik tatsächlich auch richtig, ich weiß nicht, ob ich dieses Adjektiv, das klingt sehr unprofessionell, aber ich finde die Musik richtig geil. Vor
das
allem.
Ist sehr professionell.
Es gibt einen Song, It's Over, der ist schon wahnsinnig jazzig und mit Saxophon. Und das ist jedes Mal so ein Genuss-Song, den Margret singt. Und ich, also das ist tatsächlich immer mein Lieblingsmoment auch in diesem ganzen Stück. Aber es ist schon, also es ist für mich schon eine sehr klassische Musicalform tatsächlich. Also wir haben auch sehr viel innere Monologstellen in diesem Song, in diesem Musical, welche durch Song geäußert werden. Mhm. Also so die Gefühlswelt, die Gedankenwelt von Wojtek.
Wobei das eigentlich ein Opernkriterium ist und kein Musical-Kriterium.
Also können wir natürlich, das gibt es doch so oft im Musical.
Es kommt stark drauf an, wen man fragt. Aber zum Beispiel Sondheim hat immer eigentlich quasi einen totalen Gegenentwurf zur Opernarie gebracht, indem er gesagt hat, oder was er von Hammerstein gelernt hat, dass quasi ein Song an einem Punkt anfängt und mit einem anderen Punkt enden muss. Also dass quasi eine Geschichte erzählt oder eine Reise erzählt werden muss mit dem Song. Während es in der Oper ja wirklich ganz klassisch oft so ist, dass die Figur wirklich aus der Handlung raustritt und jetzt ihre Gefühle offenbart, während sie singt.
Da gibt es tatsächlich in Wojtek auch einen Moment, wo das so ist. Mhm. Dass Wojtek aus der Handlung heraustritt und einen Song singt. Aber es gibt auch zum Beispiel ein Duett zwischen dem Tambourmajor und Marie, das, was eben, wie du gerade meintest, an einem Punkt anfängt, dann an einem anderen Punkt dann aufhört, so quasi, okay, wir haben jetzt Sex. So.
Ja.
Und am Anfang wehrt sie sich noch dagegen und am Ende gibt sie nach.
Also beides drin, ganz klassisch.
Ja, und das mischt so viel und ich finde, das ist eine so spannende Form, Musical oder Musiktheater anzupacken, weil man hier eben nicht diese klassischen Komponenten drin hat, die man irgendwie erwartet.
Ja.
Und was ich auch richtig gut finde, ist, dass unsere Choreografin Katja Wachter, um hier mal ein paar Names zu droppen, eben auch nicht so diese typische Choreografie, also es ist auch alles tatsächlich so ein bisschen maschinenhaftig angehaucht oder eben auch sehr, wie beschreibe ich das am besten, nüchtern, also es ist eben nicht diese Jazz-Hands, Jazz-Hands und so ist es tatsächlich eben auch nicht sehr, sehr ballettmäßig, sondern schon auch wieder natürlich auf Schauspielende angepasst, ne? Also weil wir ja auch keine Musical-Darstellenden haben, sondern wieder Schauspielende.
Wobei ich glaube, dass so ein Stück doch auch sehr profitiert.
Absolut.
Also die Erfahrung zeigt, dass Musical-Darsteller solche Stücke eigentlich nicht können.
Mich würde es tatsächlich mal sehr interessieren, also wie geht jetzt im Vergleich, wie geht ein Musical-Darsteller an die Figur Wojtek ran und wie geht ein Schauspieler an die Figur Wojtek ran und wie sieht man die Entwicklung in der Figur von Anfang bis zum Ende? Weil das ist ja schon eine sehr komplexe Figur, ne? Also diese Schizophrenie auch und vor allem, ich weiß nicht, ob wir da so negativ belastet sind und sagen, ja, Musical-Darsteller kann das vielleicht nicht so. Sondern da würde es mich wirklich interessieren, wie ja die Figurenfärbung so ist im Vergleich. Naja,
es geht halt nicht drum, oder? Also die Aufgabe des Musical-Darstellers ist halt nicht wirklich die Figur zu deuten. Nicht so sehr zumindest.
Wäre jetzt auch meine Vermutung. Aber ich weiß es eben nicht, wie das im Musical-Studium so gehandhabt wird mit Figurenentwicklung.
Ja.
Ob da ein sehr großer Fokus drauf gelegt wird. Beim Schauspiel ist es ja definitiv so, ne? Also das.
Ja, das ist ja eigentlich der einzige Inhalt.
Total, ja.
Ich finde, dass die Schauspieler meistens schneller in einer freiwilligen Hässlichkeit sind und das tut solche Stücke meistens gut. Oder?
Also quasi. Ich finde auch voll. Und ich finde auch, dass der Gesang auch bei Black Rider und Alice. Vermute ich jetzt mal, weil ich aus alles eben nicht so viel kenne, aber das muss so ein bisschen dreckig sein.
Ja.
Das darf eben nicht unfassbar schön klingen, finde ich. Vor allem bei Tom Waits Musik, das würde einfach nicht passen.
Genau, das ist wie bei Weiler.
Ja, genau, wie bei der Drei-Groschen-Oper auch.
Ja.
Da würde ich auch immer da mitgehen, wenn das Schauspielende machen und nicht ausgebildete Musical-Darstellende. Irgendwie das. Und tatsächlich, wie du jetzt auch meintest, habe ich auch gerade überlegt, ob es jetzt irgendwas gibt, was in die Richtung geht.
Wie meinst du?
Ja, das ist so ein bisschen in diese Richtung wie Black Rider oder auch Wojtek.
Ach so, an anderen Stücken?
Meinst du? Ja, an andere Musical. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wäre Cabaret tatsächlich.
Ja, das geht in die Richtung, aber das hat jetzt schon noch viel mehr Show-Elemente.
Ja, das stimmt schon.
Es behandelt halt die Show-Elemente, deswegen ist Cabaret, hat Cabaret so eine Alleinstellung, weil es quasi diese Musical-Darstellung wirklich im Musical ein bisschen aufbricht.
Ja, und weil es ja doch auch immer so diese Erzählerfigur hat durch den MC, was mich halt immer so an Brecht erinnert, dass es halt irgendwie diese Figur ist, die immer heraustritt und uns erklärt, was gerade abgeht. So, das gibt's jetzt zum Beispiel wieder bei Wilson und bei Waits nicht.
Ich glaube, dafür ist es zu... Also kann man sagen, Wilsons Theater ist absolut kein Drama, wie heißt es bei Brecht, episches?
Es hat Züge davon, durchaus, eben durch diese Entfremdungselemente.
Aber die Erzählung ist nicht so im Mittelpunkt, wie das, was gezeigt wird, oder?
Nee, und ich würde auch... Ich weiß auch nicht, ob es so einen großen V-Effekt gibt, tatsächlich.
Ja, das kommt wahrscheinlich auf die Inszenierung drauf zusammen dann.
Ja, also, ja. Aber was schon immer so ein bisschen mich erinnert, ist so, jetzt habe ich gerade an Der Mensch ist schlecht gedacht, was ja in der Drei-Groschen-Oper textlich vorkommt.
Mhm.
Und sowas gibt es jetzt zum Beispiel in Wojciech auch, weil... if there's one thing you can say about mankind, there's nothing kind about men. Mhm. Also es ist schon noch immer so, eine Gesellschaftskritik ist da durchaus drin. So, the higher the monkey can climb, the more he shows his tail. Also es ist schon so, es geht vor allem in der ersten Nummer darum, dass so diese Gesellschaft angeprangert wird.
Also die Ästhetik Waits hat oft auch was... eigentlich nicht dystopisches, sondern eigentlich fast schon irgendwie postapokalyptisches oder so. Also man sagt eigentlich bei ihm nie oder also in der Musik selber ist jetzt nicht so stark drin, aber was eben die Ästhetik vorgibt, ist jetzt nie irgendwie eine funktionierende Gesellschaft oder so, sondern es ist immer was irgendwie schon lang kaputt ist.
Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch so jetzt doch viel mehr aktueller denn je so.
Ja.
Dass das wieder gezeigt wird.
Ja, und da bin ich wieder ein bisschen dabei, dass ich sage, das entfernt es für mich ein bisschen vom klassischen Musiktheater, weil ich glaube, dass das klassische Musiktheater nie so wirklich aktuell ist.
Genau. Also ich glaube, dass ab und zu Thematiken drinstecken, die dann schon wieder aktuell sind.
Ja.
Wenn du jetzt, also so vor allem in den jüngeren Musicals reinschaust, wie Next to Normal oder so, wo ja doch auch teilweise psychische Krankheiten thematisiert werden, die ja immer noch aktuell sind. Mhm.
Gut, das sind auch schon wieder sehr moderne Stücke, die auch schon ein bisschen die Sprechstückelemente, finde ich, haben.
Ja.
Aber was ich gehört habe, bin mir nicht mehr sicher, wer es gesagt hat, dass der bedeutende Unterschied ist, dass quasi das Politische in Musicals und im Musiktheater eigentlich niemals explizit ist, sondern immer nur irgendwo impliziert wird, aber es ist nie so wirklich Thema, sondern immer nur eine Begleiterscheinung von der Geschichte.
Ja, das stimmt.
Das finde ich trifft es genau. Ich bin zum Beispiel gerade, ich habe gerade den ersten Teil geschaut von Sound of Music. Ich habe noch nie einen Film gesehen. Immer nur irgendwelche Aufführungen.
Einer meiner Lieblings-Musical-Filme tatsächlich. Ich finde den super süß.
Es ist, da finde ich es ganz interessant, wie sie das politische Element reinbringen.
Also total.
Es ist sogar bedrohlich. Es ist sogar irgendwo krass manchmal. Aber es ist eben immer nur die Umwelt der Charaktere. Also das Innenleben steht halt immer im Vordergrund. Und das macht, finde ich, das ist das, was für mich ganz deutlich Musiktheater von Sprechtheater in der Stilistik dann trennt.
Das stimmt, also jetzt gerade, wo du sagst, der Fokus bleibt auf dieser Familie, der Fokus bleibt auf der Liebesgeschichte zwischen...
Ja,
aber es ist jetzt nicht wirklich Thema.
Genau.
Ja,
und
das
so,
stimmt.
Und so ist es doch eigentlich bei Cabaret A, oder?
Total. Aber in Cabaret ist das so... ist das ja irgendwie auch noch mal ein Mittel, weil es ja reflektieren soll, dass es in der Weimarer Republik eben genauso war. Es hat sich eingeschlichen, aber keiner hat es wirklich ernst genommen.
Mhm. Ja gut, aber es deswegen, ist ja so ähnlich ist ja in Sound of Music auch wieder.
Ja, das stimmt. Deswegen aber könnte man es da eher noch so ein bisschen lockerer sehen.
Ich bin nicht so tief drin in Cabaret. Gibt es Handlungselemente in Cabaret, die quasi nur von dem politischen Element angestoßen werden?
Ja, die Hitlerjugend schmeißt das Ladenfenster von Herrn Schulz ein.
Also quasi die Peripetie ist äußerlich dann.
Ja.
Aha. Wie der Eisberg.
Aber es ist schon nochmal ein präsenteres Thema als in Sound of Music.
Ja, das glaube ich. Einem Tonshow.
Und in Sound of Music kommt es ja eigentlich so richtig erst im zweiten Akt, ne?
Ja,
davor geht es ja wirklich hauptsächlich darum, dass sie sich diese Kinder annimmt und sich dann parallel aber in ihn verliebt.
Ja, das hab ich, so habe ich es erwartet, dass es so ist, aber ich fand es jetzt im ersten Akt doch auch schon ziemlich deutlich. Also auch dieses Thema mit, dass dann die Österreich-Flagge da hängt, wo die Deutschland-Flagge hängen sollte, das ist schon sehr explizit für so einen China-alten Film, für so einen Heimatfilm quasi.
Das stimmt tatsächlich. Würde man echt nicht erwarten.
Also das hat mir irgendwo, und es ist so krass, weil ich deswegen ist mein Herz so absolute Musiktheater, weil das hält dich so krass ab, wenn du das nicht erwartest und vor mir kommt so eine krasse Anspielung an was wahrlich Politisches, wenn du in so einer Fantasiewelt irgendwie drin bist in so einem Film.
Voll.
Das trifft einen so richtig, ohne Sachen aussprechen zu müssen, die wir eh alle wissen.
Das ist auch mein Punkt mit Cabaret. Cabaret trifft mich auch jedes Mal.
Ja, das glaube ich.
Anders als jetzt zum Beispiel der Film Der Untergang. Also der trifft mich auch, aber der ist mir teilweise zu viel. Ja. Also das ist mir zu krass.
Ich bin ziemlicher Fan vom Untergang, weil ich finde, für mich ist das eine der zwei Weisen, wie man Holocaust und Nationalsozialismus gut in einem Film behandeln kann. Es gibt eigentlich für mich nur zwei Filme über die Zeit und das ist Der Untergang und Das Leben ist schön. Weil entweder du bist auf der Seite der Verdrängung und fokussierst dich auf das Schöne, oder du zeigst es wirklich in seiner vollen Grausamkeit von vorn bis hinten. Genau. Andere Optionen sind eigentlich inakzeptabel.
Ja, wie kommen wir jetzt hier von Tom Waits und Robert Wilson zu dem Nationalsozialismus?
Kennst du dieses Wikipedia-Spiel? Angeblich immer mit drei Klicks auf Hitler.
Ja. Na, bei mir ist das so, ich könnte mich auf Wikipedia ewig aufhalten, weil dann klickst du auf die Person und dann klickst du da drauf und da drauf und irgendwie kommst du dann ganz woanders raus, wo du eigentlich hin wolltest.
Das ist ein gutes Hobby, man lernt was.
Haben wir ein Fazit für diese...
Also einen Gedanken, den ich die ganze Zeit gehabt habe, ein bisschen angestoßen vor dem, ich weiß nicht, ob ich jetzt verwickelt bin, ob wir das irgendwann anders noch besprechen wollten, aber das Phantom schließt nach 35 Jahren am Broadway. Und das vermittelt doch schon ein starkes Gefühl von, die Branche ist irgendwie im Aufbruch. Was heißen kann, dass vielleicht alternative Musical-Formen in der Zukunft sehr relevant werden könnten. Und deswegen finde ich es vielleicht ganz gut, jetzt sich an die Sachen wie Tom Waits auch zu schauen. Weil vielleicht findet man irgendwo daraus den Kern, der die Zukunft des Broadways sein könnte.
Oh ja, voll gut. Hätte ich jetzt gar nicht besser sagen können. Mein Tipp war auch so, wenn man das auf den Spielplänen sieht, unbedingt angucken. Mhm. Ich finde, das ist schon eine interessante...
Vielleicht nicht mit der Operettenerwartung reingehen?
Nee, das nicht. Aber die Musik ist einfach wirklich richtig gut, finde ich. Mhm. Und egal, was man jetzt aus der Inszenierung davon macht, aber es ist auf jeden Fall... glaube ich, eine sehr interessante Form, sich dem Ganzen zu nähern oder was Neues daraus zu entwickeln. Ja. So.
Ich finde es auch wirklich aus der Sprechtheater-Sicht eine gute Richtung. Weil einfach, ich weiß nicht warum, aber allein doch diese Machart, wie diese Stücke gemacht sind, fällt einfach schon viel weg, was mich sonst am Sprechtheater stört.
Bei mir ist es andersrum. Für mich fällt sehr viel weg, was mich am Musical stört.
Echt?
Ja, also ich störe mich ja null am Sprechtheater. Ich bin sehr, sehr Team. Ich glaube, ich bin Team Sprechtheater, du bist Team Musiktheater.
Ja, so. deswegen funktioniert der Podcast, glaube ich.
Ja, genau. Und ich finde, dass eben sehr viel wegfällt, was mich am Musical stört. Mhm. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass für mich wäre das optimale Musical ja wirklich genau so, wie es Waits und Wilson machen, dass sie halt dem sich sehr nah an dem Sprechtheater bewegen und es einfach ein bisschen brechen. Wie Brecht.
Brechten.
Das ist für mich halt so das Ideale. Mhm. Also ich finde das viel interessanter als jetzt My Fair Lady.
Ja. Ja, verständlich. Wie gesagt, ich bin auch sehr glücklich, solange man das macht und nicht hergeht und My Fair Lady bricht. Weil das ist einfach ein sinnloses Unterfangen, aus dem man nicht glücklich rausgehen kann.
Ja.
Also lieber neue Stücke, die wirklich dafür ausgelegt sind, spielen und bitte viel, viel mehr spielen. Also dann verzichte ich lieber auf die Klassiker, wenn man irgendwie meinen, sie grob umdeuten zu müssen, wenn es so viel guten neuen Stoff gibt.
Absolut. Ja, und bevor wir jetzt die Folge beenden, haben wir tatsächlich noch ein Leckerli für die nächste Folge. Sebastian, erzähl mal, was haben wir vor?
Die nächste Folge wird live aufgenommen am 17., fast genau in einem Monat.
Darfst nicht sagen, dass ich live, also es wird so bezeichnet, aber wir nehmen das nicht, also es wird live im Theater Lübeck aufgenommen, aber nicht live gesendet.
So nee, quasi, aber es ist quasi, wir produzieren es vor Publikum, so sagt man.
Genau.
Im Rahmen eines Monday Shorts, sagt man das so, eines Monday Shorts, am Theater Lübeck.
Ja, und mit Publikum.
Hoffentlich,
also das wird schon für uns ein bisschen krass, weil wir bisher ja immer jetzt unter Decken und so unseren Podcast aufnehmen. Und plötzlich sitzen da Menschen vor uns, die uns aktiv zuhören.
Aber ich freue mich sehr, ich glaube, es wird toll. Wir haben einen Gast, der mit uns die Folge macht.
Und das ist der Schauspieler Vinzenz Türpe.
Oh yeah. Und wir hoffen auf Fragen der Zuschauenden.
Das also, ist jetzt so mal geplant. Mal gucken, wie das dann so funktioniert.
Wäre schon herrlich, wenn das ein bisschen ein Gesprächsrunde
Austausch wird. Auf jeden Fall wird es ein wirklich spannendes Experiment, weil wir sowas davor noch nie gemacht haben. Und weil wir mal wieder einen Gast mit dabei haben, was dem Ganzen ja auch noch mal ein bisschen Würze verleiht. Weil nicht nur wir zwei die ganze Zeit plappern.
Ja, genau. Und es ist auch cool, dass man verschiedene, also wir hatten die Regisseursicht, wir kriegen die Schauspielersicht, einfach, dass jeder mal ein bisschen seine Sicht auf das Thema los wird.
Auf jeden Fall.
Jeder Berufsstand.
So, stay tuned.
Stay tuned. See you in Lübeck.
Hasta la vista.
Zweitbesetzung ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.